Staatsbürgerkunde. Folge 44, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir ist heute mein Papa Lutz Fischer.
Hallo.
Meine Mutter lässt sich für heute entschuldigen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über Kunst und Kultur in der DDR und zwar das, was man so im privaten Bereich gemacht hat. Und da will sie uns heute mal das Feld überlassen, beziehungsweise dir, Papa, und einem speziellen Gast, den wir gleich noch anrufen werden. Und zwar ist das meine Oma, also deine Mutter. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir haben darüber diskutiert, wie wir das heute machen mit der Folge. Und da sind wir drauf gekommen, dass ihr beide eigentlich ganz viel auch im privaten Bereich als Hobbys gemacht habt und euch da ganz viel umgetan habt.
Richtig, also meine Mutter und ich, wir haben da in unserer Familie selber, waren wir so am künstlerisch aktivsten, würde ich mal so sagen.
Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, nehmen wir sie doch mal telefonisch dazu. Das ist jetzt so ein kleines Experiment. Wir hoffen, das klappt alles. Also wir haben es vorhin schon mal probiert. Die Oma ist auch vorgewarnt. Ja, und jetzt würde ich sagen, rufen wir sie einfach mal an und versuchen mal herauszufinden, was man so alles im privaten, persönlichen Bereich in der DDR machen konnte. Los geht's.
Bin mal gespannt.
Ja, hallo.
Hallo Oma, hier ist der Martin.
Grüß dich, Mutter.
Ja.
Hörst du mich auch?
Ja, ich höre dich. Und?
Ja, wir sind jetzt schon fast auf Sendung und wollen mal so ein bisschen über eure Hobbys sprechen. Ihr habt gerade schon gesagt, dass der Papa und du ihr eigentlich ganz viele Hobbys und künstlerische Sachen so im privaten Bereich gemacht habt. Und du hast ja vorhin schon auch gesagt, dass du da ganz viel aktiv warst.
Ja, und was willst du jetzt wissen von mir?
Also wir haben uns hier mal ein paar Notizen gemacht und der Papa hat zum Beispiel gesagt, dass du also von Häkeln, Stricken und so weiter eigentlich mit den klassischen handwerklichen Tätigkeiten sowohl gemacht hast, aber dann auch sowas wie Laubsägearbeiten oder
Töpfern.
Ich hab für die Krippe habe ich Spielmaterial ausgesägt, wie im Bauernhof und Puppenstuhlmöbel.
Da muss man dazu sagen, du hast in der Kinderkrippe gearbeitet und hast du eben auch die Kinderkrippe dann eben versorgt.
Ich habe Nachtwache gemacht und in der Nachtwache habe ich viel gemacht, gebastelt für die Wochenkrippe, für die Kinder.
Weil es nichts gab oder weil du einfach Lust dazu hattest?
Weil ich Lust dazu hatte.
Und Zeit.
Und weil mir das Spaß gemacht hat. Und dann habe ich vor jede Gruppe habe ich Hausschuhe gehäkelt, dass sie nicht immer barfuß mal aufstehen müssen immer.
Stimmt, das hast du letztens erzählt, dass die immer barfuß da rumgelaufen sind. Da hast du gedacht, die brauchen was Warmes anzuziehen.
Da habe ich 58 Paar Hausschuhe gehäkelt. Vor jede Gruppe habe ich da Schuhchen gehäkelt.
In welcher Zeit hast du das gemacht? Hast du das zu Hause gemacht oder während du dann nachts dort warst?
Weil ich Nachtwache gemacht habe. Und dann habe ich eben auch mal zu Hause gemacht. Aber sonst bin ich immer mit meinen Kindern in Lummerweg gegangen, habe dort hier mit denen Sandkasten Burschen gebaut und da habe ich auch mein Strickzeug mitgenommen oder mein Häkelzeug.
Also das hast du eigentlich immer mit dabei gehabt, Häkelzeug und Strickzeug, würde ich sagen.
Ja, ich kenne dich gar nicht ohne, ne? Ja, bin ich nirgends hin. In Urlaub, überall habe ich mein Strickzeug oder Häkelzeug oder zum Sticken mitgenommen.
Ja, nee, also du hast ja wirklich viel gemacht und auch zu Hause am Wochenende, das weiß ich noch. Also da.
Ja.
Das Strickzeug lag immer rum.
Ich habe Läufer geknüpft, Teppiche geknüpft.
Ach ja, Teppiche, richtig.
Ja, solche Wandbehanger habe ich geknüpft. Und dann habe ich noch vor den Leuten Hosen genäht.
Und das hast du alles selber dir gekauft, das Material, oder das hast du irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen?
Ne, das habe ich alles selber mir besorgt. Ne, da gab es doch billige, wie zum Aussägen, da gab es doch so billige Schneidebretter, solche große Bretter. Mhm. Und da habe ich vor der Krippe mal vor jede Gruppe eine Flugkartrobe gemacht, eine Eisenbahn. Dass man die draußen konnten am Garten zahlen, wenn die draußen in der das Wochenende, wenn die dann ihre Sachen dran gehängt haben. Das haben die dann bemalt, ich habe es ausgesägt. Also es waren ganz lustige Eisenbahnen. Schade, dass ich keine Bilder habe. Das haben die noch heute in der Krippe.
Wie hast du dir das beigebracht? Also woher konntest du das? Einfach durch Ausprobieren oder von der Schule früher noch?
Nee, das habe ich mir alles selber ausgedacht.
Also die Stricksachen hast du meistens aus Heften Ja,
mal, ja,
holt
aber
die,
auch viel zu, ja.
Weil so
ich
beim Stricken.
Ich habe also Gardinen oft getrennt und habe da aber von Kissenbezüge gehäkelt.
Ja, also wie gesagt, von den, die Strickmuster und so, die kann man sich ja schlecht selber ausdenken. Da brauchst du schon Vorlagen, oder nicht?
Was? Nee.
Nee.
Ich strick doch hier auch Zeug ohne Vorlagen.
Jetzt muss man dazu sagen, du hattest ja, also, aber ihr wart ja 6 Kinder zu Hause und du hast dann Nachtschicht gemacht. Also es ist schon Wahnsinn, dass du da auch die Zeit...
Ja, in der Wochenkrippe von Montag bis Freitag. Und dann bin ich aber auch noch immer mit dem Jens ins Volksbad gegangen, in der Woche einmal zum Schwimmen.
Und du hast die ganze Zeit hergenommen? Du musstest ja dann auch dich um Familie kümmern und dann noch die Arbeit nebenher... Und dann noch?
Ja, und dann habe ich noch 10 Jahre die Oma und Opa gepflegt, bin ich immer nach Burbeck gefahren.
Der Papa hat gesagt, du hast dann auch teilweise Sachen verkauft, die du selber hergestellt hast?
Ja, also das war die Holzbrennerei. Ich habe mit der Rollladennadel haben wir uns Figuren gedreht, so mit der Zange so Schnecken gemacht und so. Mhm. Und dann habe ich Kästen und Bürsten und dann haben wir so Quelle gebrannt und das habe ich ins Kunstgewerbe geschafft.
Die vor allem so Teller und sowas, gell?
Naja, ich habe meistens so Kleiderbürsten. Ich habe hier auch noch welche da liegen, da hängen. Und dann hatte ich auch Kammkästen. Wisst ihr, gab es früher solche Holzkammkästen oder Schalen.
Ja.
Und dann so kleine Schachteln. Das habe ich alles gebrannt. Mit einer Gasflamme, die heiß gemacht, die Nadeln.
Jawohl.
Und dann habe ich mir selber Muster ausgedacht.
Mhm. Und du hast gesagt, du hast es ins Kunstgewerbe gebracht. Was heißt das?
Das war, wie soll ich sagen, das war ein Geschäft in der Saalstraße. Die hatten so kunsthandwerkliche die Tischdecken gewebt und da gab es alles und da habe ich das hingeschafft. Und das haben die verkauft.
Ja, also zum Großteil industriell hergestellte Sachen waren da drin zu kaufen. Da gab es den Töpfereien-Sachen und Geschnitzereien und sowas.
Und dann habe ich auch noch so Keramiksachen gemalt.
Richtig, genau. Wollte ich mir auch noch sagen. Du hast auch noch Keramik gemacht. Aber bevor wir zur Keramik kommen, wollte ich was einfügen. Eins von den Sachen, die du da gebrannt hast, die habe ich der Christine...
Das habe ich mir vom Birke geholt, der Töpferei. Die Rohlinge.
Ja.
Und die habe ich mit dem Eko und mit der Gabi und mit den Großen, und der Lutz kennt das doch auch noch, da haben wir die gebrannt und dann habe ich gemalt und dann habe ich das wieder hingeschafft nach Birkel. Ich hatte ja keinen Brennofen und da haben die mir das gebrannt und die Glasur.
Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern an diese Brennerei, an die Töpferei. Ja, ja, waren schöne Sachen dabei.
Ich hatte so kleine Töpfchen immer gemacht vor der Puppenstube, vor die Kinder. Also der Vater Gabi und dann die hatten ja so große Puppenstuhlmöbel und dass sie dann immer was hatten, Blumenvasen und kleine Töpfchen und Tassen mit Tellerchen.
Papa wollte wahrscheinlich gerade noch sagen.
Ich habe das immer selber mitgemacht.
Papa wollte gerade noch sagen, dass eins von diesen gebrannten Sachen er der Mutti zum Kennenlernen geschenkt hat.
Na klar, kannst du dich erinnern, Mutter, du hast mir mal damals, wo ich von der Christine das erste Mal eingeladen worden zum Geburtstag, habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt, so eine kleine Schachtel, hast du auch schön gebrannt gehabt, einen kleinen Kerzenständer und einen kleinen Kerzenständer und so. Das habe ich ihr geschenkt als erstes.
Das habe ich, ja.
Das sah toll aus. Das haben wir heute noch. Das haben wir heute noch.
Also ich war jetzt vor 6-jährigen Krippe bestehen, die haben mal dann fast alles noch von mir. Die haben sogar noch solche kleine Rasen, was sie an die Ostersträuche hängen, was ich ausgesägt habe. Und Weihnachten, die Weihnachtsmänner, das haben sie alle noch.
Aber weil man vorhin auch gesagt hat, du hast doch viele Sachen in dem Kunstgewerbe gebracht, aber so richtig viel Geld konnte man damit nicht verdienen, oder?
Naja, sie haben ganz gut schon bezahlt, Lutz. Also, sonst hätte ich mir das Material gar nicht kaufen. Wir haben ja nicht viel verdient.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Und guck mal, ich habe 360 Mark gehabt von meiner Nachtwache.
Und was hast du dafür so?
Ich habe mich mit 48 Jahren nochmal auf die Schulbank gesetzt und habe Kinderpflegerin gemacht.
Damit du ein bisschen mehr kriegst.
Ja.
Ja, ja.
Und was hast du da so verdient, wenn du da die Sachen verkauft hast? Was hast du denn jetzt, sag mal, für sowas Gehäkeltes oder Gestricktes bekommen?
Naja, das kam den Tropf an, also vor so in eine Spandose, wisst ihr? Das war doch so ganz feines Holz, ganz so Span. Und da habe ich manchmal 3 Mark gekriegt für eine Dose. Also die haben sehr gut bezahlt.
Aber handeln konntest du mit denen da nicht, so Sachen so, ich will dafür 5 Mark nein, haben oder gab es jemand, der nein. die Preise festgesetzt hat, der hat gab es einen Katalog
nein,
oder so?
Nein, nein.
Und das war
schöner Hand, gell?
Ja, ne?
Und das war erlaubt, also da konnte jeder hingehen oder war das jetzt so?
Wer was hatte, konnte das dorthin bringen und die haben das verkauft. Viele haben so Postkarten gemacht. Ich habe hier auch mal welche gemacht.
Ach, stimmt.
So mit Papier, solchen genau. Abziehbildern und mit solchen Bildern drauf.
Ja.
Und dann habe ich auch, dann zur Osterzeit habe ich so ausgeblasene Eier mit einer, wie heißt denn das, einer Federhalter, ne?
Ja, Füllfederhalter so.
Gemacht. Mhm. Die haben mit Wachsasch gemacht und dann Figuren drauf gemacht und dann in der Farbe.
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also wahrscheinlich gab es damals halt nicht so Deko zu kaufen. Da waren wir dann froh, wenn es jemand privat gemacht hat und halt so zu angeboten hat.
Ja, das war mal was Besonderes, gell?
Also wenn die das nicht...
Ich habe sie auf der Straße angesprochen, ob ich das mal machen würde oder mir... Ich meine, wir haben Weihnachten, haben wir dann mal mit den Eltern gebastelt, da haben wir Vogelsterne viel gemacht. Wie letztens, da habe ich aber hier schon gewohnt, da habe ich vor einem Blumenladen 600 Vogelsterne gemacht.
Und da faltet man lange dran.
Ja.
Na, das ging schnell. Das war ein breites Band, die haben ja extra das Band gegähmt von den Blumenladen von Lobe der West. Und da habe ich, die waren überglücklich.
Aber was es hier so ab und zu gibt, da gibt es mal irgend so eine Ausstellung, wo jeder so Künstler so zeigen kann, was er so gemacht hat. Das gab's auch drüben nicht, gell? Du hast alles bloß durch Hörensagen und so und durch Bekannte weitergetragen.
Das gab's auch. Ja, da gab was im Volkshaus, war unten, wo die neben der Bücherei.
Ja.
Da war eine, die hat das immer gemacht. Da konnten wir unser Zeug hinbringen und da wurde das ausgestellt. Und da wurde das bewundert. Und dann haben viele dadurch bestellt.
Aber das wusste ich auch nicht, Mutter, dass du da auch mal mitgemacht hast. Also, dass du überhaupt so eine Ausstellung gab. Das ist für mich völlig dir vorbeigegangen. Das wusste ich gar nicht.
Das war unten in Volkshaus neben der Bücherei. Da habe ich immer mal einen Gegenstand hingeschafft. Und da wurde das auf den Tisch mit hingestellt. Und der Name und wo man wohnt, welche Straße.
Nee,
einmal im Vierteljahr haben sie das gemacht.
Also da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern, dass du da mal bei sowas mitgemacht hast. Ich dachte, das geht alles so privat nur. Ei, toll.
Nee, das habe ich mal, das war ja auch privat, Lutz. Die haben das dort hier nicht verkauft. Das könntest du dir bloß angucken, was wir da gemacht haben. Aha. Da war ich hier nicht alleine. Da war ja auch noch Frau Borchert und noch ein paar, die auch da mitgemacht haben. Und da haben wir das hingeschafft.
Gut, bei den Ausstellungen, die ich gemeint habe, hier, die es jetzt hier so im Westen gibt, da verkaufen die es auch gleich. Also da stellen die ihre Sachen aus und die können es dann gleich verkaufen.
Nein,
das gab es nicht.
Dann kamen sie privat zu mir. Oder dann in die Salzstraße, in das Kunstgewerbe.
Weißt du, wo wir immer ganz froh waren? Ich war doch Lehrer und wir waren immer ganz froh, wenn wir irgendwelche Eltern hatten, die sowas wie du gemacht haben, die man mal einladen konnte und dann sagten, hier, zeig mal den Kindern, wie man sowas macht. Und da haben wir auch für Weihnachten so gebastelt. Da war ich immer froh, wenn ich solche Eltern hatte, die sowas konnten. Hast du sowas auch mal gemacht? Bist du auch eingeladen worden? Mal in so eine Schule?
Ja, ich war mal bei Jens in der Klasse und bei der Petra.
Siehst du?
Bei der Frau Koronowski war ich mal und bei der Frau Mütter.
Und was habt ihr da gebastelt? Was hast du denen da gezeigt?
Da habe ich denen gezeigt, wie man malt, wie man die kleinen Töpfchen bemalt. Und dann, hör ich mal zu, wo wir nach Jena gezogen sind, da habe ich Handarbeit dort gehalten in der Westschule.
Unterricht?
Ja.
Das wusste ich ja wohl nicht mehr, Mutter. Wann war denn das?
Ja, das war, wo der Egon in die Schule kam. Da hat der Frau Koronowski erzählt, was ich alles mache. Und da kam die mal und da hat gesagt, Mensch, wir haben niemanden und das wäre schön. Da habe ich denn gezeigt, wie man stricken
lernt. Also wenn es der Egon war, dann war es vor meiner Zeit, dann weiß ich das wirklich nicht mehr.
Ja. Guck mal, da ist, wenn ist denn dann zur Schule gekommen? Da ist 52 geboren. Und, da ist mit 6 Jahren oder 7 Jahren ist er an die Schule gekommen. Also es war Anfang der 60er Jahren. Mhm. Ich habe noch nicht gearbeitet, Lutz.
Mhm. Haben das denn viele gemacht um dich rum oder warst du da was Besonderes, weil du so viel machen konntest und selber gemacht hast?
Ja, ich habe in der Schule.
Ne, überhaupt, also auch mit Häkeln, Stricken, Brennerei,
ja,
Arbeit.
Ja, ne, da habe ich, also da sind immer welche, die Frau, da sind immer welche in die Krippe gekommen, das durfte ja gar nicht sein, dass da fremde Frauen kamen in die Krippe. Da habe ich denen Stricken gezeigt und alles.
Also hier so selber getroffen.
Mit,
ja, und hast du auch mal mit den anderen getroffen und euch gegenseitig so einen kleinen Zirkel selber gemacht? Das gab's doch schon auch, oder?
Nee.
Das hat man alles privat gemacht. Alles zu Hause für sich.
Ja, alles privat, ja. Das war alles privat, was ich gemacht habe. Also ich muss sagen, ich habe viel gemacht und wo ich jetzt in der Krippe war und habe mein Zeug gesehen, da standen mir die Tränen auch und wie die das noch in Ehren halten.
Das ist super. Aber ich habe...
Die haben gesagt, das gibt's nicht noch einmal. Ja. Da waren welche da von Gehren überall, da haben sie gesagt, ach, das ist die Frau Fischer. Das ist die Fischerin, die so viel gebastelt und gemacht hat. Sachen sind mir, wo haben sie das immer hergenommen? Ich sage, das ist mir alles so in der Nacht eingefallen.
Was ich sagen wollte, also das Basteln und so, das habe ich bestimmt mit von dir überkommen. Aber, aber in der Familie, die bin ich der Einzige gewesen, der so viel gebastelt hat, oder?
Die Gabi hat auch viel gemacht.
Die Gabi? Was hatten die gemacht?
Die hat viel mit ihren Jungs auch gemacht. Also das muss ich sagen.
Ja, aber was hatten die gemacht? Außer Stricken.
Was gemacht?
Die hat sehr viel Bilder gemacht, so Scherenschnitte.
Aha, okay.
Ja, stimmt, Scherenschnitte habe ich auch mal gemacht, so aus Tonpapier.
Ja.
Ja, das habt ihr auch mitgemacht. Und dann, der Lutz hatte doch die Praktika.
Ja, genau. Das war eine Zeitschrift. Also es gab auch einige Zeitschriften. Da gab es die Praktika und da waren immer so Basteltipps drin. Das stimmt.
Ja. Mhm. Ja. Und wo ich vor 3 oder 4 Jahren in Berlin war, da ist an der Spree gerade rüber von Dom ein DDR-Laden.
Ja, stimmt. Da war ich.
Warst du mal drin?
Ne? Da war ich mal drin, ja. Da ist ein Museum auch.
Ja. Da gab es noch solche Plastereierbecher mit den Gigahähnen.
Ja, genau. Mhm.
Und da gab es auch die Praktika, Atze und Bummi.
Ja.
Das gab's alles da drinnen.
Also so als Zeitschriften für diese, gerade fürs Basteln und fürs Häkeln und Stricken, da gab es ja schon einige. Wie gesagt, ich kenne die Praktika, da gab es einen Technikus. Und da habe ich eigentlich meine Sachen hergenommen, weil ich habe viel zu mit Elektrik und sowas auch gemacht.
Ja. Der Jens hat nämlich auch viel gebastelt dann.
Und was hast denn du für Zeitschriften gehabt? Du hast auch einige gehabt. Die Pramo, was hast denn du noch alles? Wo hast denn du deine?
Ich hab das immer, wissen wir kriegten in der Krippe immer in eine internationale Zeitschrift. Ich weiß nicht, Mensch, ich habe die noch hier irgendwo heften. Und da waren auch immer solche Tipps drin, du.
Aber du hast,
und davon habe ich auch immer was rausgemacht. Das war internationales Heft, war das.
Also ich kann mich erinnern, wir hatten einige Zeitschriften zu Hause.
Du hast ja alles abonniert, gell?
Ja, ja, die liefen ja alle auf mich, die Zeitschriften, alle, gell?
Ja, ich habe alles gemacht, ja.
Ja, ne? Da hat
also
man jede Menge.
Ja, immer was hattet. Wisst ihr, ich habe immer dran gedacht, meine Kinder sollen immer, meine Mutter und ich könnte jetzt als Kind gar nichts machen. Ich bin ja immer heimlich mal nach in den Wasserburg gegangen, zur Frau Sitzenfrei. Da hat jemand immer was gezeigt und gelernt. Die Taschentücher umhäkeln. Oder dann habe ich Hohlsaum gemacht in Kleider. Dann hat die mir der Spinn beigebracht. Ich habe hier in Grieche von Watte gesponnen und habe da von mir Strümpfe gestrickt, Kniestrümpfe.
Was? Weil du jetzt gerade sagst, so mit Stricken und so, von der Großmutter, da gab es doch noch die Schafswolle. Da wurden auch immer Socken gestrickt und Pullover und Schals.
Ja.
Das waren schöne Sachen. Ja. Die haben gut gehalten.
Ja, ja. Also ich habe sehr viel gemacht. Ich möchte das mal verhaufen.
Das habe ich auch gerade überlegt. Wenn du das alles, was du gemacht hast, zusammennehmen würdest, Töpfern, Brennerei, ja. Stricken, Sägen, Häkeln. Ja. Also das muss eine unwahrscheinliche Menge sein. Also da füllst du eine ganze Wohnung, Mutter. Du könntest eine eigene Ausstellung machen, weißt du das?
Am Mittwoch war meine Frau in der. Da habe ich gezeigt, dass ich wieder solche Schuhe gestrickt habe. Und so, jetzt holen sie uns so Schals gestrickt habe. Und sie sagte, du bist doch verrückt. Und ich sage, na guck dir mal da draußen. Ich zeige wieder aus. Hm. Na, ich sagte mal, wie machst du das von dem Alter?
Aber in der DDR haben wir das doch auch viel gemacht, weil es viele Sachen gar nicht gab. Gerade mit den, mit den Strümpfen und Schals und so.
Vor die Eisenbahn. Platte.
Ja?
Das habe ich gebastelt. Kleine Zelte und alles, gell? Kleine Männchen von Perlen.
Ja.
Und habe da so kleine Zelten drum gewickelt, habe solche kleinen Büppchen gemacht, solche Wollbüppchen, wisst ihr?
Ja, die Wollbüppchen kann ich auch erinnern. Ja, das stimmt. Das war eine ganz große Mode eine Zeit lang. Genau.
Ja, die haben wir dann immer an den Reißverschluss dran gehängt oder an die Schultaschen.
Richtig.
Da habe ich immer solche kleine Wollbüppchen gemacht.
Jetzt haben wir hier noch einen Zettel liegen, da steht jetzt noch drauf, modische Maschen. War das ein Heft?
Ja, das war eine Zeitschrift,
ja,
ne?
Ja, ja.
Da waren sowas
drin. Das war ein Heft.
Ah, okay.
Ja, ja.
Und da hat man dann auch so Tipps beziehungsweise Strickanleitungen drin gefunden.
Ja, ja, ja.
Also ich muss sagen,
da habe ich heute noch welche davon.
Also ich muss sagen, so das Bastelmaterial, was es in der DDR gab, da gab es auch große Abteilungen, wo du viel kaufen konntest. Da konntest du alles Mögliche holen. Von dir vom Sägen bis über diese Brennereien. Also gab es schon zu kaufen. Aber
also ich habe mein Zeug auch immer alles gekauft bei, wisst ihr wo?
Nee.
In der Zwetschengasse, wo dann die man noch die Erfahrung tut, gearbeitet hat.
Ja, okay.
Und den Laden gibt es heute noch. Und da habe ich viel gekauft. Da habe ich die Schneidebretter und das Sperrholz, das habe ich von der gekriegt.
Aber alles gab es so immer dir nicht zu kaufen, gell? Würde ich sagen.
Ja, meistens doch Perlen und so, das haben wir alles gekriegt. Da waren Drechsler irgendwo, die haben die Perlen gebracht. Also das gab es schon.
Aber gab es vielleicht mal irgendwann mal immer so, da gab es immer mal so Trends, wo jede Menge, wo alle immer dasselbe gemacht haben. Und dann gab es die Sachen manchmal immer nicht, weil die dann eben schnell weg waren. Gerade Sperrholz gab es mal eine Zeit lang nicht und so.
Ja. Also ich habe immer Schneidebretter genommen.
Ja, das stimmt.
Weißt du, da gab es da früher solche Kuchenbretter und das habe ich genommen und habe alles auf weg.
Mhm.
Und dann, weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich habe mir vorne vom Gemüseladen, wenn es da Apfelziehen gab, das waren in solchen Sperrholzkisten drin, ne? Da habe ich mir die alle geholt.
Und da hast du dann draus Sachen gebastelt?
Ausgesägt, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Da habe ich kleine Handwaren gemacht vor der Krippe, kleine Lastautos.
Gibt es da noch irgendwelche, gibt es die noch oder gibt es da noch Fotos davon oder so? Das würde ich ja echt gerne mal sehen.
Also ich habe bloß noch die Schablone von dem Bauernhof.
Aber wenn du sagst, die Kinderkrippe, die hat das noch, da könnte man ja theoretisch mal hingehen, wenn man in Jena ist und sagt, zeigt mir das mal.
In der Krippe oben.
Ne? Ja,
das können wir machen, wenn wir mal in Jena sind. Da gehen wir mal
das
vorbei.
Das ist eine komische Leiterin jetzt, du. Da muss ich mal brauchen, wenn die eh nicht da ist.
Ach, wir können ja mal Bescheid sagen, wenn wir wieder in Thüringen sind, dass wir mal uns ankündigen, damit
also, ich kann dir aber die Motive kann ich dir alle zeigen, das habe ich noch alles.
Da kommen wir das nächste Mal vorbei. Da gucken wir uns das mal an.
Da guckst du dir das mal an, was ich alles noch habe. Ich habe das alles aufgehoben immer.
Okay, Oma, der Papa und ich, wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über seine Hobbys, über sein Zauberhobby. Ich würde dich nachher vielleicht nochmal kurz anrufen, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme. Aber schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier kurz drüber sprechen konnten.
Hör mal zu, das ist doch klar, dass ich euch da mal helfe.
Okay.
Ja. Hat mich jetzt richtig gefreut, dass man wieder mal für euch alles aufgeputscht hat von früher, gell?
Ja, das fiel uns jetzt gerade ein, haben wir gesagt, das machen wir jetzt kurz und rufen
dich. Aber wisst ihr, was ich auch noch gemacht habe? Ich habe auch Körbe geflochten.
Ja, das willst du nicht mehr. Körbe? Groß oder klein?
Ja, ich
weiß nicht mehr.
Da war in der Krippe, hatte ich eine Studentin von der Tschechei und da kam die an und hatte solche, von der Tschechei hat die das mitgebracht, das Material, so nicht Weide, das war was anderes. Das war schon so geteilt und das haben wir in die Schüssel gelegt, Wasser nein. Und da war das geschmeidig und da haben wir Körbe zu fürchten. Und Weinuntersetzer, vor der Weingläseruntersetzer. Das habe ich Mama auch noch gemacht.
Du kannst wirklich alles machen. Also ich kann nicht mal einen Bruchteil erkennen.
Ich habe viel gemacht.
Also wenn dir noch was einfällt, Mutter, dann schreibst es uns mal oder sagst uns mal später. Das wird der Martin dann noch aufschreiben und in seine Sendung mit veröffentlichen. So, also nur schriftlich dann.
Naja, da macht er mal.
Ja.
Du weißt ja so ungefähr, was man alles so gebastelt hat.
Ne, alles eben nicht mehr.
Kommen wir zu Scheuertücher. Da haben wir uns in die Wohnstube gestellt, den Tisch weggerückt. Und da haben wir als Scheuertücher haben wir Fäden durchgezogen. Das waren solche Waffelscheuertücher. Und da haben wir Kissenbezüge gemacht.
Ja.
Das habt ihr alle mitgemacht.
Mhm. Das will ich auch noch, das stimmt. Da kann ich mich noch dran erinnern, das stimmt. Da hast du recht, auch schon sehr, sehr lange her, Mutter. Wir haben schon viel gemacht mit dir zusammen.
Ich stell dir mal vor, was wir alles gemacht haben, gell? Wenn man so dran denkt, Menschenskinder,
Nee, es war schon schön, Mutter.
Ja,
was man alles gemacht hat.
Was man alles mal konnte.
Ja. Nee, ich mache ja noch viel.
Und ich muss sagen, ohne dich hätte ich dann...
Die Frauen sagen immer, Mensch, du bist verrückt. Was du noch alles kannst und was du alles willst. Also, du nimmst das in der Hand und da kannst du was davon.
Also, ich muss sagen, ohne dich hätte ich auch wahrscheinlich nicht so viel Interesse gehabt an diesem ganzen Basteln und so weiter. Nee, das war toll von dir.
Der Eltern spricht immer, das hätten wir alles nicht gekonnt. Guck mal, da habe ich doch einmal mit den Haselnüssen solche kleine Wiegen gemacht zu Ostern, zum dran zu hängen. Da hat er der Egon mit seinen Kindern Schiffe gebastelt.
Ja.
Ich habe noch ein paar, glaube ich, da. Also immer an Weihnachtsbaum hängt.
Das ging an mir irgendwie vorüber, dieses ganze handwerkliche Basteln. Und ich war da, also nicht mal zeichnen oder so.
Nee, das habe ich mit Martin nicht groß beibringen können. Nee, das war nicht das eine Fach.
Also ich habe mir immer die Zeit genommen. Zwar habe ich immer ein großes Zimmerwetter gekriegt, ich sollte lieber meine Hausarbeit machen. Ich sagte, die lässt man nicht weg.
Okay.
Euer Vater war gemein manchmal, du. Da konnte das nicht leiden, wenn wir da uns hingesetzt haben. Deswegen habe ich gesagt, jetzt müssen wir schnell abräumen. Jetzt kommt der Vati gleich.
Ja. Gut.
Und da haben wir immer, da hatten wir so eine Eierkiste auf dem Boden stehen. Und da haben wir alles danach geschafft.
Okay.
Gut. Also, Lutz.
Also, Mutter, das war... Das
rufst du nochmal an.
Genau. Das war sehr schön. Und der Martin ruft dich da nochmal an.
Genau. Von dem Bauernhof, das, was ich da ausgesägt habe, das kann ich dir alles, das habe ich alles noch.
Oh.
Ich habe immer ein Pferd und eine Fohlen gemacht.
Da kommen, da machen wir noch ein Foto. Da machen wir noch ein Foto. Also wir sind dieses Jahr bestimmt noch mal in Thüringen, da mache ich ein Foto und reicht es noch nach.
Okay.
Ja, ich habe hier das noch. Ich heb das mal noch auf die Schablone.
Mach das mal, jawohl.
No. Okay, Oma, also.
Ich wollte schon mal weghauen, aber ich dachte auch, Mensch, ich das ist ja doch, Mensch, was ich vor Arbeit mir gemacht habe, ich blöde Kuh, gell?
Gut, also.
Also, das war schön. Ne?
Also, das freut mich. Mutter, dann noch ein schönes Wochenende.
Bis später.
Tschüss.
Ja, wünsche ich euch auch und viel Spaß.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war jetzt nett.
Ja.
Gut, dass wir es gemacht haben, also. Ja, wir haben noch überlegt, ob wir es gleich in die Sendung machen, aber ich dachte, das passt jetzt wunderbar rein und war jetzt echt interessant. Ja. Also vieles davon habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass sie wirklich so viel gemacht haben, dass ihr so viel gebastelt habt.
Aber Wahnsinn. Ehrlich, wenn ihr das mal sehen würdest, du kannst die ganze Wohnung damit vollstellen. Ist echt. Und vor allem nicht bloß immer eins, sie hat immer gleich richtige Großproduktion, meine Mutter, gemacht. Weil sie es eben zum Teil auch verkauft hat und verschenkt hat und alle wollten dann immer sowas haben. Weil sie hat immer alles gleich x Dutzend Mal gemacht.
Und wie gesagt, ich habe am Anfang auch gesagt, also ich wüsste gar nicht, wann das heute jemand machen könnte mit 6 Kindern und einer Arbeit, die man nachts macht.
Naja, nachts hat sie wirklich viel Zeit gehabt. Die durfte ja die ganze Nacht nicht schlafen. Die musste ja wirklich Bereitschaft sein. Durfte nicht schlafen da. Und da hat sie 10, 12 Stunden, die Nachtwache ging 10 Stunden, glaube ich, von abends um 8 bis früh um 8 oder so.
Aber trotzdem, wo man die Energie hernimmt, das ist schon...
Ja, ja. Und da habe ich mich mal gewundert, dass sie dann am nächsten Morgen, die kam dann früher, sie kam schon so um 7 rum, wenn wir in die Schule mussten, kam sie von der Nachtwache. Und dann hat die sich 2, 3 Stunden hingelegt bis Mittag und dann hat die noch ihre ganze andere Hausarbeit gemacht. Also war schon bewundernswert. Und trotzdem hat ihr eben Spaß gemacht, diese Basteleien, unermüdlich.
Aber, aber meine andere Oma ja auch. Also die,
ja, das stimmt.
Die Mutter von meiner Mutti, die hat ja dann auch viel so mit genäht und haben ja auch schon in der Modefolge, habe ich mit meiner mit der Mutti mal drüber gesprochen, dass sie dann wirklich immer diese Schnittbogen genommen hat und wirklich für uns dann auch tolle Sachen genäht hat, die es so gar nicht zu kaufen gab, beziehungsweise wo man dann überhaupt keine Auswahl hatte, dass man sowas kaufen konnte.
Also ich glaube, wenn diese diese privaten Künstler nicht sowas gemacht hätten, so zu Hause, ich glaube, da hätte es in den Kunstgewerbegeschäften zum Teil auch schlecht ausgesehen. Es gab ja viele Sachen, die hast du gar nicht zu kaufen gekriegt.
Ja, oder das Leben wäre halt wirklich sehr spartanisch gewesen, weil du wirklich nur das Nötigste gehabt hättest, aber gerade so Deko-Sachen zu Ostern oder zu Weihnachten, das hättest du ja gar nicht kaufen können, das wäre dann auch ein bisschen triste Feste gewesen.
Ja, das stimmt schon. Ne? Aber wie gesagt, da haben wir dann alle mitgemacht, meinen Kindern, so gerade im, wenn solche Weihnachten, Ostern und sowas waren. Das war eben für uns immer.
Die Oma hat ja sogar Schlafsäcke genäht fürs Camping und ein Vorzelt. Also wirklich so Sachen, die man dann eigentlich heutzutage kauft. Da käme ja keiner auf die Idee, irgendwie sich ein Vorzelt zu nähen oder einen Schlafsack. Mhm. Und hat natürlich einerseits Geld gespart und andererseits gab es manche Sachen dann wahrscheinlich auch nicht so in der Menge, wo jetzt Leute das gebraucht haben. Ich sag mal, im Urlaub konntest du nicht groß fahren, dann konntest du halt nur Camping machen und selbst dafür musstest du dann noch die Sachen selber nähen.
Also wie gesagt, solche Künstler gab es alles mögliche. Also meine Mutter hat jetzt mehr das gemacht, was wir vorhin gesagt haben, aber da gab es auch Künstler, die haben so auf Metall so die Treibarbeiten gemacht, so mit Hammer und einem kleinen Meißel, da haben die was reingeritzt und so. Also es gab ganz tolle Sachen. Oder was man eine Zeit lang aus Tschechei ganz bekannt war, so in Wasser gefüllt, so eine Plasterrose und sowas gemacht, die man dann als Nachttischlampe genommen hat. Also da gab es schon findige Sachen, die da gemacht wurden.
Wir haben uns ja im Vorfeld noch Gedanken gemacht, was wir jetzt in diesem zweiten Teil von Kunst und Kultur auch noch ansprechen wollen. Das war jetzt ja so ein kleiner Exkurs. Fällt dir dazu noch was ein oder wollen wir nochmal zu diesen anderen Überlegungen zurückkommen? Weil ich habe ja noch ein paar Notizen gemacht, was wir letztes Mal nur so halb angeklingen haben lassen.
Also zu dem Basteln und so, da denke ich, da haben wir eigentlich schon jetzt ziemlich viel drüber geredet und so. Man hat eben vieles gemacht, weil es Spaß gemacht hat, weil es das Zeug nicht gab. Aber man hat auch wirklich dran Freude gehabt.
So. Und wenn ich höre, dass die Oma 360 Mark verdient hat auf der Stelle und gleichzeitig aber, sagen wir mal, 3 Mark bekommen hat für so eine kleine Dose, das ist jetzt ja auch im Verhältnis nicht wenig. Also.
Ja gut, aber sie hat nicht viel verkauft. Man sagt, also richtig so als Zubrot konnte man es nicht werden. Es hat meistens bloß gereicht, sagen wir, um die Materialien, die du gekauft hast,
stimmt,
hier neu zu kaufen oder was ich eben da mal ein bisschen was Besseres kaufen, eben bessere Werkzeuge und sowas, dafür konntest du es nehmen.
Stimmt, den ganzen Aufwand, den du da gehabt hast, um das Material zu besorgen und die Werkzeuge, das hatte ich jetzt nicht mit reingerechnet.
Aber mit diesen Apfelsinenkisten, das stimmt. Und ich muss sagen, das mache ich heute noch, dass ich heute versuche, solche alten Sachen Zweck zu entfremden, weil das ist ja meistens auch noch gutes Material.
Das ist witzig, weil das läuft jetzt ja heute also so neumodischen Begriffen wie Lifehacking und wir zweckentfremden Sachen, die wir bei IKEA kaufen. Ja. Eigentlich haben das die Leute schon immer gemacht. Sie hatten bloß nicht so toll klingende Namen dafür, sondern es ist einfach kreativ sein im Mangel dann. Oder wo ich akzeptieren will, dass man alles irgendwie immer kaufen muss.
Ja. Also ich muss sagen, solche Basteleien oder Kunstgewerbe haben eigentlich viele Familien gemacht, muss ich sagen. Nicht alle, aber da gab es schon viel. Da hat meine Mutter recht.
Du hattest ja vorhin gefragt, ob die Oma in so einem Zirkel war.
Mhm.
Und wir haben uns vorhin mal überlegt, was gab es denn überhaupt so für Einrichtungen, wo man als Erwachsener dann auch hingehen konnte, um eben jetzt künstlerisch tätig zu sein. Also heute würde man ja sagen, man geht zur Volkshochschule. Volkshochschule gab es ja, glaube ich, auch in der DDR.
Ja, gab es auch, richtig, genau.
War die auch so ein bisschen künstlerisch angehaucht oder ging es da eher um, also ich habe mal nachgelesen, es klang jetzt so, als ob es da eher um zweiten Bildungsweg ging. Und
ja, das stimmt. Also Volkshochschule gab es zwar auch ein bisschen was so zum kunstgewerbliche Sachen, aber es war wenig, es war ein ganz kleiner Bruchteil, muss ich sagen, weil das war immer verbunden auch mit Material und sowas und da hatten eben sich die Volkshochschulen ein bisschen schwer getan, sowas in größeren Mengen zu besorgen. Wenn du das für dich gemacht hast, hast du ja bloß kleine Mengen gebraucht. Auch wenn du so eine Arbeitsgemeinschaft machst, dann musstest du auch zum bestimmten Zeitpunkt die bestimmten Materialien haben und das war im DDR eben ziemlich schlecht zu planen.
Und deshalb, das konnten die Volkshochschulen besser machen?
Nee, die konnten das eben nicht gut machen, weil die konnten dann das eben nicht besorgen. Und deshalb gab es wenig solche Kunstgewerbesachen.
Achso, deswegen war es tatsächlich eher so, ich mach's Abi nach oder ich
richtig.
Mach noch einen Berufsabschluss.
Ganz genau, deshalb war es mehr eben wirklich zum Lernen von irgendwas.
Du hast noch gesagt, es gab auch so Kulturgruppen in den Betrieben.
Das stimmt, also fast jeder Betrieb hat ein oder zwei Kulturgruppen unterstützt. Ob das jetzt, sag mal, hier irgendein Chor war, ob das jetzt auch irgendwas, eine Tanzgruppe war oder so. Da hat eigentlich jede Gruppe, jeder Betrieb sowas versucht aufzubauen, weil erstens gab es dafür immer Punkte, weil wenn du sozialistisches Kollektiv werden wolltest und ausgezeichnet werden wolltest und dafür eine Prämie kriegen wolltest, musstest du nicht bloß gute Arbeit machen, du musstest auch künstlerisch oder kulturell was vorweisen. Da sind die Brigaden zum Teil auch in Theaterveranstaltungen gegangen, aber ganz viel hat gezählt, wenn sie selber was gemacht haben. Und da wurde es eben unterstützt, wenn sie da vom Betrieb so eine Gruppe gründen konnten und da was machen konnten. Also das war schon gern gesehene Sache.
Und man konnte wahrscheinlich dann auch eher an Materialien kommen als Betrieb?
Das auch, ja, muss ich sagen.
Beziehungsweise für eine Tanzgruppe brauchst du jetzt ja nicht so viel, aber vielleicht hatten die dann doch noch eher die Möglichkeit, so ein bisschen Ausstattung zu bekommen.
Meistens haben es dann die Betriebe so gemacht, jeder Betrieb hat ja Sachen hergestellt, da gab es auch Abfälle oder zweite Wahl und sowas. Und solche Sachen wurden oftmals dann genommen, um eben Tauschgeschäfte zu machen, zu sagen, ich gebe euch mal dafür ein bisschen was, da haben wir noch was übrig und wir kriegen dafür irgendwelches Material für unsere Bastelgruppe oder sowas. Das haben die Betriebe schon gemacht.
Ich habe ja da mit Volker Schramm gesprochen, der in der Station in Lübbenau tätig war, und der hat auch gesagt, wie schwierig es eigentlich immer war, an diese Elektronikkomponenten zu bekommen, um halt den Schülern beizubringen, wie so ein Widerstand oder so ein Schaltkreis funktioniert. Also es war auch immer eine Jagd nach Bauteilen, wie er es erzählt hat.
Ja, also das war schon schwierig, da irgendwelche Materialien zu kriegen, die man dazu brauchte. Aber wir haben gesagt, was es da noch gab, da gab es also diese den Betrieb, aber es gab auch Kulturhäuser. In jeder größeren Stadt gab es das. Und haben sich solche Gruppen eigentlich angesiedelt, Arbeitsgemeinschaften. Und da gab es dann auch Chöre, Tanzgruppen, Musikgruppen gab es dann. Da gab es auch unseren Zauberzirkel. Das waren dann in den Kulturhäusern dort. Und es gab für die Kinder, gab es dann auch die Pionierhäuser. Und da wurden auch direkt solche Gruppen gepflegt. Ich habe vieles ausprobiert in meiner Jugend. Da war ich in einem Pionierhaus auch mal in Briefmarken sammeln. Dann gab es einen Modellbau Club, dann gab es einen Modelleisenbahn-Club, da gab es welche, die irgendwas anderes gesammelt haben. Also da gab es für jede Sparte eigentlich irgendwas. Aber da haben sich bloß getroffen und hat jeder seine Sachen mitgebracht. Also du hast praktisch bloß einen Raum gekriegt. Du bist da auch angeleitet worden, zum Teil bei den Kindern, beim Pionieren. Aber wie gesagt, Material war immer ein Problem.
Warst du dann später als Lehrer auch mal in so einem Pionierhaus und hast da angeleitet oder hast du es nur als Schüler erlebt?
Nee, also ich war ja dann Lehrer Mathematik, Physik, und da hat man mich angesprochen und die Lehrer waren angehalten, Lehrer mussten das machen. Jeder Lehrer musste mindestens 1 bis 2 Arbeitsgemeinschaften leiten, also außerschulisch. Und da habe ich es an der Station Junger Techniker gemacht, wo du schon ja mit dem einen...
Mit Herrn Schramm?
Mit Herrn Schramm gesprochen hast, und da habe ich eben eine Arbeitsgemeinschaft Elektrotechnik geleitet. 2, 3 Jahre lang oder so. Und das war ganz interessant. Da konnte ich auf Material zugreifen, was ich von der Schule hatte. Da habe ich eben da Sachen mitgenommen. Da haben wir mal ein Telefon zusammengebaut und haben eben so ein Kohlemikrofon gebaut und sowas. Also da ging's zu machen.
Wenn man jetzt nochmal so in diesen künstlerischen Bereich reinguckt, klingt jetzt ja eher so, als ob das dann die begeisterten Leute eher so für sich gemacht haben. Es gab jetzt nicht so eine Kleinkunstszene in dem Sinn. Also habe ich jetzt sowohl bei der Oma als auch bei dir nicht so rausgehört, sondern der es machen wollte, der musste dann halt irgendwie schauen, dass er seine Materialien zusammenkriegt. Und gab jetzt aber vielleicht nicht so eine Kleinkunstszene. Du hast gerade gesagt, du warst im Zauberzirkel. Das war ja dann schon so eine kleine Vereinigung immerhin mal.
Ja, also doch muss ich sagen, also es gab schon solche Gruppen, wie gesagt, in den Kulturhäusern, da haben die sich eben dann dort auch getroffen und haben eben dann sich ausgetauscht und so. So eine Kleinkunstszene gab es schon, muss ich sagen. Aber die war meistens sehr regional. Und es sei denn, diese Gruppe, diese Tanzgruppe, diese, die irgendwas hergestellt haben, die Modelleisenbahngruppe, sind sehr bekannt geworden. Dann konnten die auch mal überregionale Veranstaltungen besuchen. Da gab es natürlich auch große Ausstellungen mal, da gab es große Chorwettbewerbe, das gab es natürlich alles auch. Aber, ja.
Wie war das dann im Zauberzirkel? Kriegst du dann, also die hatten ja auch so eine Monatszeitschrift zum Beispiel, ja. Die muss ja auch irgendwie finanziert worden sein. Hat es der Verein dann selber finanziert oder?
Nee, das musste, wenn du in diesen Kulturhäusern warst, Die haben dir quasi bloß einen Raum zur Verfügung gestellt.
Also der Zauberzirkel war auch in dem Kulturhaus.
Richtig, mhm. Auch im Kulturhaus. Da gab es einen Zuschuss vom Rat der Stadt, ganz wenig, aber das war meistens bloß so, damit du Verbrauchsmaterial ersetzen konntest oder damit du mal irgendein Plakat oder sowas drucken konntest. Dafür hast du Zuschüsse gekriegt, das war wirklich minimal. Das meiste haben wirklich die Leute alles selber bezahlt, gerade weil du sagst, die Zeitschrift, die musstest du selber bezahlen. Und die wurde aber nicht verkauft, auch so. Die gab es gar nicht öffentlich zu kaufen. Das mögt bei anderen kulturellen Zirkeln anders gewesen sein, aber beim Zauberzirkel war es so, die wurde bloß in dem Zauberzirkel an die Mitglieder verkauft, die da waren. Das heißt, du bist hingekommen und da hast du alle 2 Monate hast du dann gedacht, hier, so ist neue Heft ist da und wer will es haben, kostet 10 Mark. Da hast du dann 10 Mark gegeben, hast das Heft bekommen. Also es wurde nicht so öffentlich groß verkauft.
Du bist ja dann auch aufgetreten als Zauberer, beziehungsweise deine Zauberkollegen durften auch auftreten als Zauberer. Man hat ja dann, wenn man seine Kunst dann so perfektioniert hat, will man es ja auch vor Publikum zeigen. Wie war denn da das Reglement, wann man auftreten durfte und was musste man da beachten?
Also Kunst, möchte ich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, da war ich so zwischen 12, 13, 14, 15 Jahre bis 17 Jahre habe ich es gemacht. Kunst war, kann man da nicht richtig sagen, aber es war wie bei allen Sachen, so auch wie bei den Kleingärten oder so, es war alles organisiert und geregelt und reglementiert.
Also du konntest jetzt nicht einfach sagen, ich habe jetzt mir ein Zauberprogramm erarbeitet, ich frage mal in der Schulklasse rum, welche genau. Eltern das auf der Geburtstagsfeier sehen genau. Will und gehe dann dorthin.
Nee, durftest du nicht. Du durftest wirklich nicht irgendwo auftreten das und dafür Geld verlangen, das war nicht erlaubt.
Weil das dann sonst eigenerwerbliche Arbeit abseits von dem Kollektiv gewesen wäre, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die hatten immer bloß Angst, dass, sagen wir, irgendwo sich so Grüppchen bilden, die sie nicht unter Kontrolle hatten. Und deshalb haben sie versucht, überall ihre Finger auszustrecken und gesagt, wir mischen da mit und wir bestimmen, wie das läuft. Und wenn wir bloß einen Überblick haben. Wir lenken da nicht, aber wir wissen, was da läuft. Und wenn es in die falsche Richtung läuft, dann schreit mal ein. Also es war wirklich so, du durftest nicht selber auftreten. Wenn du natürlich irgendein Geburtstagsfeier aufgetreten bist als Zauberer und kein Geld genommen hast, hat keiner was gesagt. Ich habe auch in der Schule dann eben ab und zu mal bei Pioniernachmittagen was vorgezaubert und so. Da hat natürlich keiner was gesagt. Aber du durftest nicht zu fremden Leuten gehen und Geld verlangen. Dann musstest du einen Ausweis haben. Ich habe den mal mir rausgesucht. Ich habe ein einziges Mal gekriegt. Und um den zu kriegen, musstest du, da gab es jedes Jahr oder alle 2 Jahre, weiß ich nicht genau, gab es dann so eine Veranstaltung, eine Einstufung nannte die sich das, Einstufungsveranstaltung. Alle, die dann auftreten wollten, mussten sich da anmelden mit der Sparte, die sie machen wollten. Das war im Grunde bunt durcheinander. Da saß dann eine Jury vorne von 5, 6 Leuten. Du warst auf der Bühne und hast eben gesagt, so jetzt kommt der Zauberer sowieso und jetzt kommt eben der Sänger sowieso und der Gitarrist und so. Da hast du dein Repertoire vorgespielt und die Jury hat dann nun bewertet, ja, also das ist jetzt... Da gab es verschiedene Stufen. Ich habe zum Beispiel nur die Stufe Leistungsstufe 2 gut bekommen. Und diese Stufen wurden dann entsprechend bewertet. Das heißt, ich durfte für meine Leistungsstufe 2 Einzelstundensatz 7 bis 10 Mark nehmen, steht hier drin.
Wie alt warst du da?
Da war ich 15, habe ich nachgerechnet.
Und da musste man schon sich so einstufen lassen, wie bei Deutschland sucht den Superstar.
So ungefähr, ja. So, und da hast du dann so einen Ausweis gekriegt. Und ohne diesen Ausweis durftest du wirklich nicht für Geld auftreten. Das war nicht erlaubt.
Selbst als 15-jähriger Schüler konnte niemand sagen, hier, ich gebe dir mal 10 Mark, zauber mal bei uns auf dem Gartenfest.
Richtig, durftest du nicht machen. Also es wurde bestimmt gemacht, das gab es bestimmt, aber es wurde nicht gemacht. Und neben diesem Ausweis hast du immer noch so eine Einschätzung gekriegt. Mhm. Da steht bei mir zum Beispiel drüber magische Darbietung, Lutz Fischer. Da steht drin, bla bla bla. Also,
nee, kannst du ruhig mal vorlesen?
Also Einschätzung, vorausgesetzt für diese Einschätzung muss werden, dass es der erste Auftritt dieses jungen Lutz Fischer war. Jedes gesprochene Wort muss aber sitzen und das ist in dem Alter schwierig. Positiv für diese ist die mit jugendlicher Frische im Alter des Darbietens entsprechende Vortragsweise. Und so weiter. Und dann gibt es ein paar Empfehlungen, dass eben der Leiter des Zauberzirkels von Jena mich noch unterstützen soll und mir bei der Entwicklung helfen soll. Und das habe ich eben die als Zulassung bekommen. Das heißt direkt die hier direkt Zulassung für die anleitende Tätigkeit im künstlerischen Volksschaffen.
Bist du dann nächstes Jahr wieder hingegangen, um dich zu verbessern und mehr Geld zu bekommen?
Ja, habe ich gemacht, auch da bin ich durchgefallen.
Da bist du, mit 16 hast du, dann durftest du dann gar kein Geld mehr verdienen.
Nee, durfte ich nicht mehr machen. Und zwar beim zweiten Mal bin ich, da habe ich bis zum Schluss an meinem die Programm gearbeitet und gefeilt und habe es nicht genug geübt. Also das heißt, es war zwar fertig, aber es saß nicht. Und da sind die Tricks alle daneben gegangen. Und da waren meine Zauberfreunde ganz sauer und haben rumgeschimpft mit mir, wie ich es dir so blamieren konnte und so. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann nicht mehr hingegangen bin zum Zauberzirkel.
Wenn hier draufsteht, Zulassung für die anleitende Tätigkeit im künstlerischen Volksschaffen, was waren denn die Kriterien, nach denen man solche künstlerischen Leistungen anbieten durfte? Ich denke mal, du konntest jetzt nicht mit irgendwelchen satirischen Liedern über das Politbüro auftreten.
Nee, das nicht, aber du hast ja schon, das ist ja das wieder, du hast ja schon ganz genau überlegt, was du da machst. Du wusstest ja genau, das sind welche von, hier steht da drin, Rat des Kreises und so weiter, kommen die da, die nennt sich direkt und hier steht es im Brief drin, wo habe ich den Brief? Da steht drin, das ist von, gab es direkt eine eigene Abteilung im Rat des Kreises, die nennt sich Bezirkskabinett für Kulturarbeit. Also das sind schon ein paar Beamte, die da kommen. Und da wusstest du genau, bei denen kannst du jetzt keine satirischen Lieder übers Politbüro bringen. Also du wolltest ja eine Zulassung haben und da wärst du dumm gewesen, da zu provozieren.
Waren diese Kriterien irgendwie einsehbar, nach denen da bewertet wurde? Also die konnten einfach sagen,
ja.
Also gut, die haben ja noch Bewertung geschrieben, aber die konnten dann einfach sagen, das war jetzt einigermaßen ausreichend, dafür darfst du jetzt irgendwie 5 Mark nehmen.
Genau, richtig. Und ich muss sagen, damals, wo ich die Zulassung bekommen habe, eine von den Juroren, die hat mich sogar dann engagiert. Das war mein einziger bezahlter Auftritt, den ich jemals hatte.
Also hast du die Karte gar nicht zum Einsatz bringen können später? Nee,
nein. Was ich aber auch noch gerade hier vor mir liegen habe, was es oft gab, sind so, wenn ich sage mal, ein Betriebsfeier war oder wenn in der Schule irgendwelche Feiern waren, da konntest du dann aber trotzdem auftreten, hast ja kein Geld verlangt dafür.
Ja, ich habe ja auch mal Gitarre vorgespielt in der Schule oder habe auch mal so ein kleines Zauberprogramm gemacht. Da gibt es dann immer schöne Urkunden, die man dann mit nach Hause bekommt.
Da habe ich jetzt mal eine hier und da habe ich, die ist auch von 72 aus demselben Jahr. Und da habe ich dann mit dem Programm, wo ich damals die Zulassung bekommen habe, habe ich automatisch am Wettbewerb des künstlerischen Volkskunstschaffens zur Ehren der 10. Weltfestspiele teilgenommen.
Weltfestspiele der Jugend 1973 in Berlin.
Jawohl. Das heißt, ich hätte praktisch mit diesem Ausweis dahin fahren können und hätte dann sagen können, ich bin Vertreter von Bezirk Gera, Jena vom Zaubern.
Achso, du warst dann im großen Rahmenprogramm, warst du dann quasi in Weida auch mit an den Weltfestspielen beteiligt, ohne jetzt vor Ort zu sein.
Aber ich hätte hinfahren können, also das war quasi meine...
Hätte da nicht jeder hinfahren können?
Nee. Klar hättest du hinfahren können nach Berlin, aber sag mal, um offizieller Teilnehmer des der 10. Weltfestspiele zu sein, musstest du schon delegiert sein vom Betrieb, von der Schule, von irgendwelchen Organisationen. Also dann warst du erst nur Mitglied, ansonsten warst du bloß ein Zuschauer.
Ach, du wärst ein offizieller Vertreter gewesen der Bezirksarbeitsgemeinschaft oder wie heißt du bist auch rausgegangen aus dem Bezirksleistungsvergleich.
Ja.
Für die magische Darbietung. Ja, also so Urkunden hat man echt oft und viel gekriegt. Also es hat wahrscheinlich wenig gekostet und man konnte so eine Art Anerkennung aussprechen, ohne dass es mit Geld und Wertsachen verbunden war.
Was mir auch noch einfällt, weil du vorhin gesagt hast, mit dieser Zauberzeitschrift und so, das war immer ganz kurios. Also die Zauberzeitschrift, die war super, muss ich sagen. Die war besser als die, was man jetzt kriegt. Jetzt ist die Hälfte mindestens Werbung drin. Und wirklich so, was dich als Zauberer interessiert, das hast du da, erfährst du heute in den Zeitschriften kaum noch. Damals war wirklich 80-90% war wirklich Zauberei. Und aber es war immer 10% ungefähr drin, auch Politik. Da hast du am Anfang immer ein Vorwort gehabt, der Parteisekretär sowieso ruft wieder aus so künstlerischen Höchstleistungen auf und sonst irgendwelche Sachen. Oder wenn Parteitag war, auch die Volkskundschaffenden des Betriebes sowieso haben sich wieder angestrengt und ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Es war immer Agitation dabei. Also im Zauberzirkel dann selber nicht. Mit den Zauberfreunden hast du dich natürlich nur über deine Zauberei unterhalten und was es da so an neuen Sachen gibt. Aber in den Zeitschriften, die offiziell kursierten, was gedruckt wurde, da hatten sie überall ihre Finger drin und dann musstest du das mit in Kauf nehmen.
Hast du noch von anderen selbstständigen Künstlern erfahren, also jetzt gerade in Weida oder Jena, gab es da so bunte Gestalten, wo man gesagt hat, oh, der ist ein freier Künstler, da fragen wir uns aber auch, wie der sein Geld verdient, oder gab es da wirklich auch welche, die geachtet und erfolgreich waren und mit ihrer Kunst leben konnten?
Also bei dem, ich muss immer von dem Kreis sehen, wo ich war, also in den Zauberkünstlern, die sind regelmäßig aufgetreten, so wie ich auch, also als nebenberuflich.
Aber die hatten alle einen richtigen Beruf, wollte ich. Also
die hatten alle einen richtigen Beruf und haben auch so eine Zulassung gehabt, die waren im Laienkünstler, eben auch mit Zulassung. Aber es gab natürlich auch richtige Künstler, diesmal bei den Schauspielern und so. Und in Weiter gab es zum Beispiel einen Maler, Sakulowski, der hat von seinen Bildern, von der Malerei der Bilder gelebt. Und das ging. Also der hat, glaube ich, nicht viel gemacht. Also das war so eine bisschen schillernde die Gestalt. Der hat ja ziemlich außerhalb von Weiter gewohnt, hat so einen Art Bauernhof gehabt mit einer riesen Werkstatt dran, wo er seine Bilder gemacht hat. Der hat zum Teil auch ganz große Bilder gemacht für Betriebe und sowas, Auftragsarbeiten. Und der war auch schon bekannt. Und ja, das waren solche Sachen, das gab's.
Das habe ich nämlich bei der Recherche auch herausgefunden, dass viele Künstler halt hauptsächlich von so Auftragsarbeiten gelebt haben. Klar, also entweder von Privatpersonen oder halt eben aus dem staatlichen Dienst. Also sei es jetzt bildende Kunst oder darstellende Kunst.
Aber das Problem war, wenn du so Künstler sein wolltest und du wolltest davon auch leben, dann hast du dich natürlich diesen ganzen politischen Kram direkt unterworfen. Du warst wirklich abhängig. Du konntest nicht frei entscheiden, was du jetzt künstlerisch machst. Du musstest alles vorher abstimmen, musstest sie absegnen lassen, ob das auch genehmigt ist, ob da hier nicht irgendwo aneckst, ob das nicht irgendwo falsch rauskommt oder so. Also da musstest du ganz aufhören. Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, bei unserem Zaubern, du durftest nicht hingehen, so wie der Uri Geller und sagen, ich habe hier übersinnliche Fähigkeiten, ich kann Gabeln verbieten, die verbiegen. Ich glaube, da hätten sie dich auch als Künstler ganz schnell abserviert, weil sie gesagt haben, passt mal auf, das passt nicht in unser sozialistisches Bild rein.
Oder ich kann Gedanken lesen oder die Gedanken beeinflussen.
Richtig, genau. Also das sind kapitalistische Einflüsse und so, das können wir natürlich nicht dulden und das ging nicht.
Aber jetzt zum Beispiel der Maler, ich sag mal, wenn der jetzt, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber wenn der jetzt Landschaftsmaler war, das war ja unverfänglich, da konntest du wahrscheinlich, konntest du auch gut die Bilder verkaufen, irgendwo in einem Rathaus hängt dann immer so ein schönes Bild.
Also er hat keine Landschaftsbilder gemacht. Er hat wirklich so Personen gemalt, Bauern, Arbeiter und sowas. Also der musste schon abstimmen.
Und gab es eigentlich auch so Kulturfestivals in Jena und Gera, wo man so hingehen konnte, wo wirklich so Kleinkünstler sich präsentiert haben oder meinetwegen auch größere Künstler?
Doch, das gab es auch. Und zwar gerade in Gera gab es so ein Haus der Kultur. Und da gab es auch ab und zu wo sich eben professionelle und Laienkünstler vorgestellt haben, gab es direkt richtige Kulturveranstaltungen. Selbst bei ganz normalen Abendveranstaltungen konnte genauso gut ein Laienkünstler auftreten, wenn er gut genug war, neben richtigen Berufskünstlern. Das gab es auch. Und es gab auch so, sagen wir, dass so bestimmte Sparten für sich aus ein kleines so Festival oder einen kleinen Kongress gemacht haben. Bei unseren Zauberern zum Beispiel bin ich wirklich alle 2 Jahre nach Suhl gefahren. Da gab es einen Tage der Zauberkunst und da war ich eigentlich regelmäßig dort. Und das haben dann auch einer von diesen Ortszirkeln hat das organisiert, zum Beispiel so einen Kongress. Und es gab bestimmt auch für Modelleisenbahnen oder sonst irgendwo. Und die haben das alles selbst finanziert, gab vielleicht Zuschüsse für kleine Bereiche, aber zum großen Teil mussten das die Teilnehmer selber finanzieren.
Und dieser Suhler Club der Zauberkunst hier, der Veranstalter war, der hatte dann bestimmt auch eine Genehmigung, dass er halt diese Veranstaltungen machen durfte, oder?
Ja klar, also ohne Genehmigung, hier lief da gar nichts, das stimmt schon. Und wenn man da aufpasst, wenn man da hinguckt, da steht ganz unten drin, da konntest du sogar Sachen verkaufen. Steht ganz unten drin, ich möchte auf dem Flohmarkt einen Platz haben, da kostet 8 Mark, und da konntest du dann Sachen selber verkaufen, von dir selber. Das heißt, du konntest auch selber Sachen herstellen und dann sagen, ich verkaufe mal den Zaubertrick oder sowas.
Also im kleinen Rahmen konntest du dann...
Im kleinen Rahmen, natürlich.
Aber es war alles, wie du sagst, unter Kontrolle und schön reglementiert und in Einklang mit den Werten des Staates.
Ja, richtig. Aber wie gesagt, es gab alles, also es war eigentlich alles möglich, wenn es auch kontrolliert und überwacht und war. Also, aber das hast du ja gewusst. Aber es gab nicht so, dass ihr sagen konntest, du könntest als Künstler überhaupt nicht bestehen.
Letztes Mal haben wir auch so ein bisschen über die Kabarett gesprochen. Klar, wenn es jetzt in den politischen Bereich gab, da waren vielleicht nochmal andere Scheren im Kopf oder auch in echt da. Aber was ich jetzt so gehört habe, also heute von dir und der Oma, also im kleinen Kreis, wenn man wirklich ja, so handwerkliche Sachen machen wollte und vielleicht auch so ein bisschen darüber hinaus, mal mit der Gitarre auftreten oder mit dem Orchester oder ja, als Zauberer, da hatte man schon die Möglichkeit, auch wenn es jetzt ja zum Leben vielleicht nicht so oft gereicht hat. Also
nee, ich sehe es mir anders. Und zwar, das waren jetzt Bereiche, da hat Politik und Agitation und Propaganda eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Das waren eigentlich Sachen, wo du dich dir sogar von diesen Sachen ablenken konntest, wo sagen könntest, da hat die Politik überhaupt nichts mit zu tun. Bis auf die Sachen, die ich gesagt habe, wo du eine Zulassung brauchst, wo die Politik wieder mit eingegriffen hat bei den Kongressen und so. Aber im Großen und Ganzen waren das Bereiche, wo du, sagen wir mal, so einen kleinen Ausweg hattest aus dem DDR-Alltag. Wo eben, sagen wir mal, diese ganze Propaganda, Rotlicht, haben wir immer gesagt, eigentlich keine Rolle gespielt hat. Da konntest du dich wirklich das Ganze mal ausblenden und sagen, lässt alles hinter dir und hast eben jetzt dein Hobby und vergisst rundherum alles.
Und da war die Gängelei jetzt auch nicht so hoch, also diese ganzen Dokumente, die man da jetzt holen musste.
Nee.
Heute brauchst du vielleicht auch, wenn du in der Fußgängerzone auftreten willst, da brauchst du ja auch, wie heißt denn das, Gewerbeschein oder sowas, also wird ja auch kontrolliert.
Führungszeugnis, was will ich alles noch.
Ja.
Also das denke ich schon, also, aber das waren wirklich Sachen, das war so eine kleine Nische, wo so, da konntest du mal den großen Alltag ausblenden. Das war schon, und das haben auch viele genutzt. Deshalb gab es auch so viele, die sowas gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist nicht groß in Erscheinung getreten, weil es immer ziemlich regional, ziemlich beschränkt war. Und deshalb wissen es immer bloß wenige.
Das war doch dann eine richtig bunte Sendung, die wir jetzt gemacht haben, noch als Anschluss an die letzte, wo es um die große Kunst ging, jetzt mal um die kleine Kunst. Also ich fand es eigentlich ganz gut, auch mit der Oma jetzt noch dabei.
Ja.
Es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe noch ein paar Ergänzungen zur letzten Sendung, die wir gemacht haben. Da hattest du ja gesagt, das Otto-Dix-Haus in Gera sei geschlossen.
Mhm.
Ich habe dir jetzt nochmal nachrecherchiert, also es ist nach wie vor offen. Also du kannst da als Museum, kannst du als Museum noch besuchen.
Ich habe beim letzten Mal...
Vielleicht gibt es noch ein zweites, aber ich habe auf jeden Fall eins gefunden, das noch offen hat.
Also wir haben das durch irgendwo eine Zeitung, wo wir zu Besuch in Thüringen waren, gelesen, dass... Das muss damals die Tageszeitung gewesen sein. Da stand drin, sie mussten schließen, weil sie kein Geld mehr haben.
Ja, hier steht Otto-Dix-Haus in Gera, Kunstsammlung, Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr. Also hat noch offen. Gera Otto-Dix-Sammlung, Ausstellung im Otto-Dix-Haus. Also das gibt's noch.
Gut, kann ja sein, dass wir uns da getäuscht haben, aber wie gesagt, ich habe wirklich ganz fest die Meldung gelesen, sie mussten schließen.
Nee, also wollte ich jetzt extra nochmal nachgucken. Gut. Also vielleicht ist das auch ein alter Eintrag, aber es ist auf der Seite von der Website Gera. Scheint es noch zu geben.
Das wäre erfreulich. Das wäre echt traurig, wenn sie sowas nicht mehr finanzieren könnten.
Dann noch ein Nachtrag. Es gibt jetzt ja so gerade die Diskussion, Podcasts stecken in der Nische fest und es geht immer nur um Technik und ganz viele... Ja, Männer sitzen zusammen und reden über Technik stundenlang. Und aus dieser Diskussion raus hat sich Nele Heise hingesetzt und mal eine Liste aufgemacht. Frauen machen Podcasts, wo sie Podcasts sammelt mit eben weiblicher Beteiligung. Und wir sind da jetzt auch drin vertreten, durch die Mutti einerseits und auch mit der Folge heute durch die Oma. Also wir bemühen uns immer um einen regen Frauenanteil. Und ich finde, das belebt es auch wirklich ganz gut. Und ja, wir... Ja, ich finde es eigentlich auch eine spannende Runde, die wir da immer so zusammenkriegen. Also wir sind da in dieser Liste jetzt auch vertreten und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Podcasts in Deutschland, die sich jetzt nicht nur mit Technik und stundenlangen Männergesprächsrunden beschäftigen, sondern da gibt es wirklich auch ganz tolle Podcasts mit weiblicher Beteiligung und die Liste ist auf jeden Fall mehr als einen Blick wert. Ja, bevor wir jetzt ganz zum Abschluss kommen, hast du mir gerade noch was gezeigt, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, genau, also einen Begriff bei den Kultursachen haben wir noch vergessen zu erwähnen, den Kulturbund. Sagt dir das was? Also ich habe da nämlich vorhin auch nochmal nachgelesen, genau, das Wort hatte ich noch mir notiert.
Das Wort, das ist eine, diese eine Urkunde, die ich ja gekriegt habe, wo du eben dann zum teilgenommen hast an diesem künstlerischen Volkskundschaffen, da gab es eben einen großen Kulturbund, wo alle offiziell registrierten Zirkel vereint waren mit. Und die gab es dann eben so auch einen Vertreter und so weiter.
Okay, weil das, ja, nicht, dass das untergegangen wäre, aber dann haben wir das ja doch behandelt gehabt. Ja. Da war ich jetzt froh. Und das gab es anscheinend auch in weiter.
Ja, ja. Ja, klar.
Okay, dann wie immer vielen Dank für eure Unterstützung per Flatter und eure Kommentare und Twitter-Verbreitungen. Es gibt noch ein paar Erwähnungen unseres Podcasts, auch gerade im Zusammenhang mit dieser Podcast-Stecken-in-der-Nische-Fest-Diskussion, da hat der Erik vom Elfenbein-Bungalow hat einen schönen Artikel drüber geschrieben, wo wir unter anderem auch erwähnt werden als Beispiel, wie groß und vielseitig die Podcast-Szene in Deutschland ist. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Habe ich heute Morgen erst gelesen. Also ich unterstütze diese Meinung gar nicht, dass Podcasts in Deutschland wirklich nur einseitig über Technik berichten. Und also da gibt es wirklich so viele tolle Podcasts da draußen, die ihr alle unbedingt hören müsst. Also da bedanken wir uns auch nochmal recht herzlich, dass wir da als Beispiel erwähnt wurden. Und unser Gespräch oder mein Gespräch, das ich mit Martin Hase, Kai Biermann und Konstanze Kurz in Berlin geführt habe über DDR-Sprech, ist jetzt auch nochmal erschienen beim Neusprech-Blog, also bei dem Blog, das die drei da zusammen betreiben, und ist auch nochmal als Podcast bei denen rausgekommen. Also vielleicht hat uns der eine oder andere da auch schon mal gehört oder dort zum ersten Mal gehört. Da freuen wir uns auch sehr. Und wir freuen uns natürlich auch nach wie vor über Kommentare zu dieser Sendung und zu den anderen Sendungen. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr so als Kultur, als Kleinkünstler gemacht habt oder jetzt noch macht, sowohl in West als auch in Ost, sowohl vor der Wende, nach der Wende. Also es würde uns auch mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn jetzt noch Kommentare zur letzten Sendung kommen, die wird man dann vielleicht auch nochmal versuchen zu beantworten in dieser Sendung. Das schneide ich dann hinten dran, da wir heute an dem Tag aufnehmen, wo quasi die vorhergehende Sendung erschienen ist. Ansonsten, ja, bewertet uns auf iTunes, da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank an die Grundschule in Friedrichsfehn mal wieder für das Pausenklingeln im Intro. Ansonsten hören wir uns in 3 Wochen wieder. Und das wird dann eine Folge sein, die wird sich beschäftigen mit der Wende, wie wir die erlebt haben. Das passt dann nämlich gerade ganz gut vom Datum her. Die müsste dann irgendwann Anfang Oktober erscheinen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich glaube am 4. Oktober. Und da wollen wir mal drüber diskutieren, wie wir so die Wende erlebt haben und ja, so die Monate und Wochen davor.
Und danach.
Ja. Und danach, ja, genau.
Kurz danach so. Mhm.
Also, und wenn wir noch Kommentare haben, schneiden wir das danach auch noch hinten dran oder es erscheint in der Wandzeitung. Folgt uns einfach auf Twitter, Facebook, Google+ und app.net. Da erfahrt ihr immer das Neueste, was sich hier so tut. Und ja, es geht einfach weiter mit Staatsbürgerkunde und hoffentlich noch ganz lange.
Okay, hoffen wir auch.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.